SWR 2 Essay.
Seit nunmehr 3 Jahren gehört der November auf dem Sendeplatz Essay den beiden Literaturwissenschaftlern Rainer Niehoff und Sven Rücker und ihrem im deutschen Sprachraum ziemlich einzigartigen Format, dem Spoken Essay. Ein langes, gut vorbereitetes Gespräch zwischen den beiden wird zerschnitten, filetiert und à point gebraten. Sodann mit allerhand Klangmaterial gewürzt und umspielt. Und was mit Hilfe der Regie von Nicole Paulsen dabei herauskommt, ist eine so poetische wie artifizielle, so kluge wie humorvolle Spielart eines Essays. Der Spoken Essay eben. In diesem Jahr, in diesem November, heute geht es um ein Gefühl, das man gar nicht unterschätzen kann, weil es uns überall hin verfolgt, ob wir wollen oder nicht. Um die Scham. Es geht um das Schämen. Und sehr viel mehr soll an dieser Stelle auch gar nicht gesagt sein. Geben wir einfach Rainer Niehoff, Sven Rücker und Nicole Paulsen das Wort. Hören Sie Schämen, Teil 1. Scham und Repression.
Baghdadi is dead. He died like a dog. He died like a coward. He was whimpering, screaming and crying.
Wie ein Hund.
Das Tier mit den roten Backen.
Es war, als sollte die Scham ihn überleben. Wie ein Hund.
Ihr Blümlein, alle die See.
Was machst du denn?
Verzeihen Sie, Herr Vater. Bitte verzeihen Sie.
Es war, als sollte die Scham ihn überleben.
Heute wollen wir über das Schämen reden. Nach dem Warten und dem Schweben, 2 Tages- und Nachtaktivitäten, kommen wir nun zu den affektiven Bereichen des Menschen. Und das ist das Schämen sicherlich. Nietzsche, ohne den er bei uns nichts geht, hat gesagt, der Mensch ist das Tier mit den roten Backen. Er hat sich allzu oft zu schämen gehabt, in den Fragmenten, auch im Zarathustra. Und glaubt man dem Alten Testament, sind wir ja irgendwie in die Scham verstoßen. Von Scham ist zudem gerade heute viel die Rede. Sie begleitet uns permanent. Täglich gibt es Nachrichten, oft in der Spalte Neues aus aller Welt, wo früher die großen Verbrechen an die kleinen Glocken gehängt wurden, ist heute die Scham das beherrschende Thema. Ich habe ein paar Headlines herausgeschrieben aus der letzten Zeit. Sollten sich SUV-Fahrer schämen, fragt die SZ. Flugscham ist auch keine Lösung, findet die FAZ. Als ich mich für die Bahn schämte, habe ich in der SZ gelesen, du darfst dich schämen in der Zeit, hat mir sehr gut gefallen. Ein Herr Ostermann sagt zu Stuttgart, schämt euch, ihr Prügler, Randalierer und Plünderer. Das klingt dann fast schon wie bei Kafka. Tom Hanks findet, schämt euch, ihr Maskengegner. Andere finden, schämt euch, ihr Corona-Schutzverordner. Es gibt dieses Greta-Shaming, die Elternscham, ein Frieren aus Scham. Schämen soll sich auch die Polizei in Belarus, der BVB Dortmund, das ZDF, die Verschwörungstheoretiker, die FDP, das Auswärtige Amt, die Politiker sowieso, Adidas. Kein Ende der Scham, eher ein Anfang. Kurz, wir alle kennen die Scham, sie begleitet uns permanent, aber dennoch ist sie uns wenig bekannt. Wir hängen irgendwie, habe ich das Gefühl, an der Scham wie Fische am Haken. Wir zappeln und kommen von ihr nicht los. Warum? Wie funktioniert diese Scham? Warum ist es so schwierig, über Scham zu reden? Was heißt das eigentlich, ich schäme mich? Und was macht die Scham mit mir? Ja, was ist das überhaupt? Was wäre das, meine Scham? Was wäre deine Scham? Könntest du das sagen? Wolltest du das sagen?
Erstmal die Frage, ob ich überhaupt eine Scham besitze, die mir gehört, ob die Scham überhaupt ein Besitz sein kann, wie dieses besitzanzeigende Fürwort es ja ausdrückt. Meine Scham gehört nur mir, deine Scham gehört nur dir. Es ist die Frage, ob die Scham zu mir gehört oder ob ich eher zu der Scham gehöre. Darauf werden wir, glaube ich, auch noch im Zuge unserer Besprechungen kommen, ob ich die Scham besitze oder ob ich eher von der Scham besessen werde.
Also eine klare Ansage, dass du die Scham sozusagen verschiebst auf den Blick eher von außen, während ich in den letzten Monaten ein bisschen sozusagen mich hineingehorcht habe und diese Scham, die ich da als meine Scham bezeichne, versuchen würde, ein wenig zu beschreiben. Es gibt sicher viele und sehr unterschiedliche Anlässe des Schämens. Ich könnte mich zum Beispiel schämen, hier zu reden und wenn ich hier nichts zu Scham zu sagen habe, mich schämen darüber, dass ich jemand bin, der nichts zu sagen hat. Aber die Scham, die ich meine, jetzt meine Scham, wäre eine tiefe Scham, die sich vor allem erstmal durch ihre Tiefe auszeichnen würde und dadurch, dass sie mich auf mich selbst zurückwirft. Ja, also meine Scham wäre eine Scham, in der ich alleine stehe, ein Solipsismus der Scham. Und irgendwie habe ich, als ich darüber nachgedacht habe, gedacht, es gibt eigentlich keine Scham wie meine Scham. Und habe mich gefragt, woran das eigentlich liegt. Und habe mir geantwortet, die Scham reagiert auf ungewöhnliche Weise genau auf mich. Also sie benutzt meine Situation, sie benutzt meine Sozialisation. Und sie benutzt im Grunde meine Sprache. Und das geht schon eigentlich hervor aus dem Wort sich schämen, das ja ein reflexives Verbum ist. Sich schämen ist ein reflexives Verbum. Das bedeutet, in einem reflexiven Verbum ist das Subjekt und das Objekt dasselbe. Das heißt, ich schäme mich, ist immer schon im Modus dessen, dass ich mich auf mich beziehe, indem ich mich schäme. Und das heißt, ich kann mich über nichts anderes schämen. Ich kann mich über keinen Tisch schämen. Ich kann mich im Grunde über kein Tier. Ich kann mich auch im Grunde über meine Eltern nicht schämen. Ich schäme mich über mich. Also man hat geradezu eine doppelte Selbstanklage in dieser Scham bereits begründet. Als ich dann darüber weiterdachte, dachte ich, okay, diese Scham, die mich selbst so genau bezeichnet, kann ich auch umgekehrt fassen, es gibt keine Gemeinschaft der Scham oder keine Gemeinschaft der Schämenden. Ja, es gibt für Minoritäten immer Gemeinschaften, in denen sie ihre Realitäten gewissermaßen übereinander legen. Also es gibt die Gesellschaft der Selbstmörder im 19. Jahrhundert oder es gibt die anonymen Alkoholiker oder es gab den Salon des Refusés, den Salon der abgewiesenen Künstler, aber es gibt kein Salon der sich Schämenden. Das heißt, das Schämen hat eine asoziale, eine gegensoziale Struktur, die mich in meiner Scham selber aus der Gemeinschaft herausnimmt. Hier ich, dort alle anderen. In dem Sinne habe ich mir dann gedacht, ist es auch merkwürdig, im Grunde über seine Scham zu reden, weil die Scham so sehr meine Sprache besetzt, dass sie belanglos wird. Also wie oft, wenn jemand denn sagt, worüber er sich schämt, kommt der Gegensatz, und darüber hast du dich geschämt. Ja, das, was mir in der Scham aufleuchtet, würde besagen, wenn jemand meine Scham kennte, ja, dann kennte er mich. Ja, er kennt nicht nur irgendetwas an mir, irgendein Attribut, irgendein Charakterzug, sondern er würde mich komplett sehen als der, der ich bin, nämlich verworfen. Wenn jemand meine Scham kennte, dann kennte er mich. Das heißt, die Scham sitzt tief, sie macht mich solitär, sie ist in meinen Augen auch nicht abzugelten. Ja, also das würde in meinen Augen die Scham von der Schuld unterscheiden, dass ich die Schuld abgelten kann und dass es dafür Institutionen gibt, die sagen, die Schuld ist abgegolten und damit ist sie auch verschwunden. Die Scham ist reagiert auf eine Art liminales Vergehen, das es nicht schafft in den Bereich des Justiziablen. Ja, es gibt kein Gericht für jemanden, der sich schämt, außer dem Gericht, das er sich selber macht.
Wie ein Hund. Es war, als sollte die Scham ihn überleben.
Und wenn ich so weit gedacht habe, dann fällt mir ein Schriftsteller ein, der nicht ganz unbekannt ist, nämlich Franz Kafka, und der im Prozess am Ende sozusagen den Roman münden lässt auf die Scham.
Aber an Kars Gurgel legten sich die Hände des einen Herrn, während der andere das Messer ihm ins Herz stieß und zweimal dort drehte. Mit brechenden Augen sah noch Kar, wie nahe vor seinem Gesicht die Herren, Wange an Wange, aneinander gelehnt die Entscheidung beobachteten. Wie ein Hund, sagte er, es war, als sollte die Scham ihn überleben.
Wie ein Hund. Es war, als sollte die Scham ihn überleben.
Das ist das Ende dieses großen Romans. Und vielleicht darf man wissen, dass Kafka dieses Ende dreimal geschrieben hat. Und ich finde es nicht uninteressant, wie er dieses Ende variiert. Und ich lese jetzt einmal die drei Varianten vor. Ursprünglich sollte der letzte Satz im Prozess lauten: Wie ein Hund, sagte er, sein letztes Lebensgefühl war Scham. Ja? Der zweite Satz, das zweite Finale vom Prozess lautet: Wie ein Hund, sagte er, bis ins letzte Sterben blieb ihm die Scham nicht erspart. Und das dritte Ende haben wir gerade schon gehört. Wie ein Hund, sagte er, es war, als sollte die Scham ihn überleben.
Das verweist natürlich auch einmal nochmal auf dieses wechselseitige Besitzverhältnis, auf das wir schon aufmerksam gemacht haben am Anfang. Wenn die Scham länger lebt als ich, dann bin ich eher von der Scham besessen, als dass ich die Scham besitze. Was ich bei diesem Zitat auch noch interessant finde, ist dieser Verweis auf Animalität. Wie ein Hund, das ist zwar immer noch relativ, es ist nur ein Vergleich, er ist nicht wirklich ein Hund, aber im Augenblick der Scham ist er dennoch wie ein Hund. Auf eine merkwürdige Weise scheint die Scham uns also zurückzuverweisen oder zurückzuwerfen auf unsere eigene Animalität oder Leiblichkeit oder Kreatürlichkeit oder Körperlichkeit oder wie auch immer. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt bei der Scham, dass unsere Kreatürlichkeit in der Scham möglicherweise nur für uns selbst, möglicherweise aber auch für andere, wieder zum Vorschein kommt.
Leuchtet mir völlig ein. Ich habe neulich gelesen, dass Trump angesichts der Ermordung eines IS-Führers al-Baghdadi gesagt hat, er starb wie ein Hund. Scheint sozusagen eine schlechte Parole zu sein, das Opfer auf den Status des Tieres zurückzudrücken.
Ja, und auch Täter, die man selber zum Opfer machen will. Derselbe Trump hat, glaube ich, als irgendjemand zwei Polizisten erschoss, natürlich bei Twitter, wie sonst auch immer, sofort getweetet: Tiere, sofortige Todesstrafen. Also auch da ist dieser Verweis auf Animalität immer verbunden mit einer Schuldzuweisung und auch letztlich mit diesem Appell, die sollen sich schämen. Und wir sollten uns schämen, dass es sowas überhaupt gibt. Und deswegen müssen wir es auch sofort aus der Welt schaffen. Also wie bei K ist da immer das Todesurteil bei diesem Rückfall in die Animalität und in die Scham auch immer schon mitgedacht.
Wie ein Hund.
These are people. He died like a dog.
Es war,
these are animals.
Als sollte die Scham ihn überleben.
These are animals.
Was ich an diesen drei unterschiedlichen Enden noch interessant fand, im Grunde lese ich ja den ganzen Prozess mehr wie einen inneren Monolog. Deswegen habe ich ihn an den Anfang meines kleinen Monologs der Innenschau gesetzt. Ja, ist das Verfahren der Ersetzung. Ja, wenn der erste Satz, der ursprüngliche Satz lautet, wie ein Hund, sagt er, sein letztes Lebensgefühl war Scham. Ja, das ist überhaupt sehr hübsch, sieht man in die Handschrift, dieses C in Scham ist so eingerollt wie eine Schnecke. Ja, ein Buchstabe, der nach vorne über sich schämt. Ja, weil das war das letzte Wort. Ja, und in diesem letzten Wort gibt es sozusagen die Scham, diesen Buchstaben zu schreiben. Aber es ist ganz deutlich, Kafka wollte quasi wie auf eine Fermate den Roman auf Scham enden lassen. Und dann hat er vermutlich nachgedacht. Und ihm ist klar geworden, das Ende wäre zu statisch. Und er hat es verändert in wie ein Hund, sagte er, bis ins letzte Sterben blieb ihm die Scham nicht erspart. Auf einmal wird rückblickend, retrospektiv, die Scham zu einem Begleiter, der immer schon da war und der sich jetzt im letzten Augenblick erfüllt. Und dieses, dass ich sage, die Scham bleibt, muss Kafka zu seinem letzten Ende geführt haben. Wie ein Hund, sagte er, es war, als sollte die Scham ihn überleben. Jetzt wechselt er in den Konjunktiv, in die Vermutung, weil er sich selber schon als Sterbenden versteht und sagt, die Scham bleibt. Die Scham wird dauern. Die Scham ist die Tür, die offen bleibt. Und deswegen sozusagen in meiner eigenen inneren Erfahrung ist die Scham das, was offen bleibt. Ja, es ist die offene Wunde, die ich aber sozusagen nicht wahrnehme. Und vor jeder Wunde versuche ich natürlich sozusagen selber der Wunde auszuweichen. Deswegen gibt es eine Ausweichbewegung, aber ich weiß, dass sie da ist.
Das ist auch schön, weil bei Nietzsche steht auch mal, der Mensch ist das Tier, das sich selber verwundet. Und hintendrein ist es die Wunde selber, die ihn zwingt, weiterzuleben. Das ist ein bisschen ähnlich wie bei Kafka, aber auch eine Alternative zu Kafka, weil hier die Wunde gerade nicht mit dem Tod endet und dann geht die Scham weiter, sondern die Wunde zwingt mich auch noch weiterzuleben. Und das ist vielleicht sogar das noch schlimmere Urteil als das Todesurteil, dass ich mit dieser Scham gezwungen bin, auch noch weiterzuleben. Ansonsten kommt von mir Zustimmung und Widerspruch zugleich zu dem, was du gesagt hast. Zustimmen kann ich auf jeden Fall diesem Mechanismus, den du am Anfang beschrieben hast mit diesen Zeitungs-Headlines. Das finde ich auch sehr auffällig, dass wir medial eigentlich in so einer Kultur der Beschämung leben. Also es geht immer darum, dass sich irgendwer für irgendetwas schämen muss, der prominent ist. Und wenn er sich dann auch wirklich schämt, ist es wieder gut, dann hören die auf. Wenn er sich nicht schämt, kommen nochmal zwei Schlagzeilen, die ihn immer wieder dazu auffordern. Irgendwann ebbt es ab und es geht über zu einem anderen, der sich dann wieder schämen muss. Also mediale Aufmerksamkeit ist für uns scheinbar in westlichen Gesellschaften immer sehr, sehr stark verbunden mit diesem Appell an die Scham. Ja, also prominent kann eigentlich nur noch der werden, der Anlass zum Schämen gibt, Anlass zum Fremdschämen. Für den schämen wir uns. Das sehen wir in diesen ganzen Reality-Soaps, die jetzt das Fernsehen so überspülen. Da geht es eigentlich immer nur um Fremdscham. Das Zweite, wo ich ebenfalls eindeutig zustimme, ist, dass Scham dennoch etwas Intimes ist. Etwas sehr Intimes. Und hier komme ich jetzt zu meinem Widerspruch zu dir. Ein Mensch, der sich schämt, ist im Grunde genommen eigentlich nie allein. Du hast eigentlich von diesem Solipsismus der Scham gesprochen, davon, dass die Scham mich auf mich selber zurückwirft und mich sozusagen aus der Gesellschaft herauszieht. Das stimmt auch. Ich denke trotzdem, dass Scham bedeutet, ich bin nie allein, sondern ich werde immer beobachtet. Irgendein Blick trifft mich immer, selbst wenn niemand da ist, werde ich trotzdem beobachtet. Selbst wenn ich allein bin, bin ich eigentlich nie allein, weil ich immer angeblickt werde von einem großen anderen, der mich auf irgendeine Weise immer überwacht und auch immer ertappt bei irgendetwas.
Das leuchtet mir komplett ein und ich hatte auch nur versucht, sozusagen diesen Innenblick der Scham so stark einzunehmen, um die Maximalkraft der Scham zu unterstreichen, im Gegensatz zur Schuld oder im Gegensatz zur Reue oder im Gegensatz zur Peinlichkeit. Ich habe versucht, diese Singularität so stark zu unterstreichen, damit klar wird, diese Singularität ist eine erzeugte Singularität, die ich mir nicht selber ausgesucht habe. Also wir sind sicher alle Schaum geboren wie Aphrodite, aber wir sind mit Sicherheit nicht Scham geboren. Indem ich diese solitäre, diese solipsistische, diese verworfene Position so stark gemacht habe, habe ich auch gleichzeitig sozusagen dazu herausgefordert, dass diese andere Seite so deutlich aufgerufen wird. Ja. Oh. Oh. Wir haben einmal zusammen einen Film gesehen von Ingmar Bergman, der Skammen heißt auf Schwedisch und der im Englischen Shame heißt und im Deutschen Schande. Ja. Und in dieser doppelten Bedeutung, glaube ich, kann man noch ganz gut sehen, dass Schande sozusagen immer noch ein Begriff ist, der von der Gemeinschaft ausgedacht ist, die ausstößt. Du bist eine Schande der Familie, aber du bist mit Sicherheit keine Scham der Familie. Während der andere Ausdruck, die Scham, sich von vornherein auf die Seite des Subjekts stellt, das sich sozusagen einer Majorität oder einer Kollektivität oder einem großen anderen gegenüber sieht.
Irgendein Blick trifft mich immer, selbst wenn niemand da ist. Die erste große Theorie zur Scham, die wir hier vorstellen wollen, stammt von Jean-Paul Sartre, dem aus Funk und Fernsehen bekannten französischen Philosophen, der als Philosoph eine merkwürdige Kreuzung ist aus Hegel und Heidegger. Was an ihm interessant ist, ist so eine Art Doppelbegabung, die er hatte, eine philosophische Begabung. Er war aber natürlich auch ein glänzender Schriftsteller, vor allem ein guter Theaterautor. Und was an ihm sehr schön ist, ist, dass man das eine in den anderen Schriften auch merkt. Das heißt, auch in seinen philosophischen Texten gibt es sehr oft so dramatische Szenenentwürfe, um die herum er seine Begriffe und seine Theorien gruppiert. Das gilt auch für die Scham. Auch dort finden wir eine dramatische Szene, die am Anfang dieser begrifflichen Beschreibung der Scham steht. Sartre schreibt in seinem Hauptwerk Das Sein und das Nichts: Nehmen wir an, ich sei aus Eifersucht, aus Neugier oder lasterhafter Weise so weit gekommen, mein Ohr an eine Tür zu legen oder durch ein Schlüsselloch zu spähen. Ich bin allein. Es gibt kein Ich, das mein Bewusstsein bewohnen könnte. Es gibt also nichts, zu was ich meine Akte in Beziehung setzen könnte. Sie werden in keiner Weise erkannt, aber ich bin sie und aufgrund dieser Tatsache tragen sie ihre vollkommene Rechtfertigung in sich. Ich bin reines Bewusstsein der Dinge. Hinter dieser Tür wird mir ein Schauspiel geboten. Was wir hier also im Text vor uns haben, das ist ein klassischer Voyeur, der heimlich an einer Tür lauscht oder sieht und der dabei ganz in seine Handlung aufgeht. Er lässt sich gewissermaßen gefangen nehmen von dem, was er sieht. Er ist eigentlich ganz Auge, aber indem er ganz Auge ist, ist er auch gleichsam bewusstlos. Mein Bewusstsein haftet an meinen Akten, es ist meine Akte, schreibt Sartre dann später. Wir haben hier also ein Bewusstsein vor uns, das aber noch kein Selbstbewusstsein geworden ist. Jetzt aber gibt es etwas Neues in dieser dramatischen Szenerie. Sartre schreibt weiter: Jetzt habe ich Schritte im Vorsaal gehört. Man sieht mich. Das bedeutet, dass ich in meinem Sein plötzlich von etwas betroffen werde und dass in meinen Strukturen wesentliche Veränderungen auftreten. Was hier also jetzt passiert ist, dass der Beobachter sich plötzlich selbst beobachtet fühlt von einem anderen. Also in dieser Relation von vor der Tür der Voyeur, hinter der Tür das Schauspiel, das ihm geboten wird, tritt jetzt plötzlich etwas Drittes ein. Ein zweiter Beobachter, der den Voyeur beim Beobachten selber beobachtet. Und das scheint für Sartre eine große Veränderung in Strukturen, wie er schreibt, zu bewirken. Wenn man jetzt nachvollzieht, worin diese Veränderung eigentlich besteht, könnte man sagen, dass bisher dieser Voyeur durch seinen heimlichen Blick alles, die gesamte Welt selbst zum Objekt gemacht hat, seines Blicks, aber das Ganze bewusstlos und unreflektiert geschah. Jetzt aber, wo die Anwesenheit eines anderen droht, wird dieser Voyeur selbst angeblickt und das bedeutet für Sartre immer, er wird selbst zum Objekt gemacht. Er wird selbst zum Objekt gemacht. Das heißt, in diesem Moment werde ich gleichsam aus meinem Bilderrausch, den ich da als Voyeur so genieße, aufgeweckt und mir wird meine Situation bewusst. Also diese vermeintliche Anwesenheit des anderen, die gibt mir mein eigenes Ich, gerade indem mir dieser andere meinen Subjektstatus entzieht und mich selber zum Objekt macht. Das führt eigentlich dazu, dass ich so etwas wie Selbstbewusstsein, Situationsbewusstsein erst entwickle. Und dieser Moment der Selbsterkenntnis durch den Blick eines anderen, das ist für Sartre auch der große Moment der Scham. Also hier tritt dann auch plötzlich die Scham auf in dieser dramatischen Szenerie. Und Sartre schreibt dazu: Nur in der Scham entdecke ich mein Ich. Die Scham enthüllt mir den Blick des anderen und mich selbst am Ziele dieses Blicks. Die Scham ist Scham über mich selbst. Sie ist Anerkennung des Tatbestandes, dass ich wirklich jenes Objekt bin, das der andere sieht und aburteilt. Scham ist nicht das Gefühl, dieser oder jener tadelnswerte Gegenstand zu sein, sondern überhaupt ein Gegenstand zu sein. Das heißt, mich in jenem degradierten, abhängigen und starr gewordenen Gegenstand, der ich für andere geworden bin, wiederzuerkennen.
Ja, vielleicht nur als Zwischenfrage, woher zaubert er die Scham auf den Tisch? Weil man natürlich den Verdacht haben könnte, die Scham entsteht daher, dass er vorher eine schamhafte Situation baut. Ja, also es gibt ja nichts, was mit mehr Scham besetzt ist als ein Voyeur, der sich beim Voyeursein erwischt sieht. So dass es mir schwerfällt, in der Tatsache, dass ich mich als Objekt betrachtet sehe, eine Entwicklung von Scham zu erkennen. Aber ich bin kein Sartre-Spezialist, vielleicht auch nicht mal ein richtiger Sartre-Leser und frage sozusagen nur zurück, woher kommt da die Scham?
Scham taucht bei Sartre also im Kontext von Intersubjektivität auf. Und dieses Verhältnis zum anderen ist für ihn immer kämpferisch. Sartre schreibt auch nochmal zur Scham im gleichen Text:
Meine Scham ist ein Geständnis. Das ich bin, bin ich in einer Welt, die der andere mir entfremdet hat. Denn der Blick des anderen umfasst mein Sein und in Wechselwirkung dazu die Wände, die Tür, das Schloss. Die Welt fließt in Richtung auf den anderen ab.
Also hier haben wir den einen und den anderen im Kampf um die Welt, im Kampf um den Status eines Subjekts, der die Welt durch Blicke fixieren, ordnen und auf sich selbst beziehen kann. Der andere ist in diesem Sinne mein Konkurrent, darum, wer die Welt fixieren kann. Und er ist auch mein Konkurrent in Bezug darauf, wer wen zum Subjekt und zum Objekt macht. Was bei Sartre jetzt entscheidend ist, ist, dass für diesen ganzen Prozess der Scham eigentlich die reale Präsenz des anderen gar nicht nötig ist. Also es kann sein, dass ich mir nur einbilde, dass ich beim Beobachten beobachtet werde. Dass da eigentlich gar kein anderer steht, der mich beim Schlüssellochspähen überwacht oder überrascht. Was entscheidend ist, ist, dass es die permanente Möglichkeit gibt, von anderen gesehen zu werden. Und dass ich es weiß. Und indem ich diese Möglichkeit permanent in Betracht ziehe, habe ich auch diesen Blick des anderen bereits verinnerlicht. Also hier löst sich so der Blick vom Auge des anderen, vom konkreten Auge des anderen und wandert in mein Inneres. Also wenn ich diesen Blick des anderen, der mich zum Objekt macht, verinnerlicht habe, dann bin ich in gewisser Weise ein vollgültiges Schamwesen geworden, ein erwachsener westeuropäischer Mensch, der ausgestattet ist mit allem, was dazugehört, um mich so zu nennen. Was ich auch noch ganz wichtig finde, ist, dass die Scham offensichtlich mit dem Schauspiel zu tun hat, mit so einer Art Bühnensituation. Du hast ja zu Recht davon gesprochen, dass die Scham mich zurückwirft, dass ich mich in der Scham einrolle in mich selbst. Trotzdem hat es scheinbar irgendetwas mit einem Schauspiel, mit einer Bühne zu tun, auf der ich stehe, auf der ich entblößt werde durch die Blicke anderer. Alles das hat scheinbar mit der Scham auch elementar zu tun. Und wenn wir jetzt schon beim Schauspiel sind, wenn wir schon bei der Vorherrschaft des Blicks sind, dann ist das Kino natürlich auch nicht weit.
It's too awful. It's only a dream.
Ein besonderer Film, der, wie ich finde, nochmal sehr schön zeigt, worum es Sartre geht, ist Eyes Wide Shut von Stanley Kubrick, der letzte Film von Stanley Kubrick, der relativ lose auf der Traumnovelle von Schnitzler basiert, das Ganze aber ins New York der Jetztzeit transportiert.
He was kissing me.
Wir haben dort ein Ehepaar, das sich entfremdet hat, Tom Cruise und Nicole Kidman. Am Beginn dieses Films gesteht die Frau dem Mann, dass sie ihn betrogen hat, wenn auch nur in Gedanken. Sie beschämt ihn also durch dieses Geständnis.
Hundreds of them everywhere. Everyone was fucking. And then I was fucking other men.
Im weiteren Verlauf des Films versucht dann der männliche Akteur Tom Cruise, ganz im Sinne von Sartre, so eine Art Gegenbeschämung zu initiieren, die diese erste Beschämung wieder gut macht und in ein Äquivalenzverhältnis setzt.
That's right. That is the password for admittance.
Er versucht also auch, seine Frau zu betrügen. Aus diversen Gründen geht das eigentlich immer schief. Er landet dann auch in so einer Art orgiastischen Geschehen einer Geheimgesellschaft, wo alle maskiert auftreten, eine ganz große Sexorgie.
Yes.
I'm sorry. I seem to have forgotten it.
That's unfortunate. Because here, it doesn't matter whether you have forgotten it. Or if you never knew it, you will kindly remove your mask.
Ganz am Ende des Films findet er dann eine dieser Maskenteilnehmer der Orgie auf dem Bett seiner Frau. Er merkt also, seine Frau war selber Teilnehmerin in dieser Orgie. Und dann kommt es möglicherweise überraschend zu einer Versöhnung zwischen den beiden. Damit endet der Film.
Grateful. That we've managed to survive through all of our adventures. And you know, there is something very important that we need to do as soon as possible.
What's that?
Fuck.
Ich werde auf eine Bühne gehoben. Und auf dieser Bühne stehe ich in gewisser Weise ganz allein.
Also ich erinnere den Film nur begrenzt gut. Es gibt ein ganzes Netz von Blicken, deswegen leuchtet mir komplett ein, den Film in die Schamdiskussion aufzunehmen. Es wird gerade durch die Maske der Blick intensiviert, weil die Maske das Gesicht auf das Auge quasi reduziert. Und man immer nur diese Augenpaare sieht, die jetzt wie so Laserstrahlen den ganzen Raum zerlegen. Wir sind ja hier und legen gewissermaßen die Dinge zusammen, die wir zur Scham von unseren unterschiedlichen Positionen aus aufgefunden haben und für wichtig halten. Und dein Stichwort der Bühne bringt mich dazu, auf einen Aufsatz zu kommen, den der Philosoph-Soziologe Georg Simmel 1901 geschrieben hat, zur Psychologie der Scham, der tatsächlich auch von außen versucht, ein Modell zu bauen, das für alle Situationen der Scham, seien sie sexueller Art, seien sie meinetwegen anlässlich eines Lobes, das ich nicht verdient habe, eine grundsätzliche Szene zu finden. Und diese Szene besteht darin, dass er sagt, wenn ich Scham entwickle, dann ist die Voraussetzung, dass es da ein Ich gibt, irgendjemanden gibt, der sich erstmal auf maximale Weise ausgestellt sieht. Deswegen meine Assoziation, ich werde auf eine Bühne gehoben und auf dieser Bühne stehe ich in gewisser Weise ganz allein. Mein Anfangsthema des Solipsismus taucht da wieder auf. Simmel nennt das Aufmerksamkeitszentrum. Ich stehe im Aufmerksamkeitszentrum, das heißt, ich stehe erstens auf der Bühne und zweitens im Scheinwerferlicht. Ja, dieses Scheinwerferlicht vereinzelt mich. Und im dritten Schritt sagt er, jetzt gibt es eine Form der Erniedrigung, die durch die Instanz der Aufmerksamkeit selber ausgelöst wird. Das kann sozusagen eine Norm sein, eine Sitte sein, ein eigener Anspruch sein. Ich kann mich auch darüber schämen, in bestimmten Dingen versagt zu haben, bestimmte Dinge nicht vollendet zu haben. Es gibt unterschiedliche Instanzen und diese Aufmerksamkeit sozusagen stürzt die Statue von der Bühne nach unten. Und das wird verstärkt dadurch, dass Simmel sagt, wir sind eben, wie du das gerade auch schon ausgeführt hast, eben nicht nur Betrachter, sondern auch Betrachtender. Wir können in uns sozusagen immer ein doppeltes Ich aufbauen, das gleichzeitig betrachtet und betrachtet wird und das sich selbst betrachtet. Die Scham besteht jetzt nicht darin, dass ich tatsächlich auf einer Bühne stehe, aber dass ich diese Bühne, dieses Parlament in mir selber errichte. Ja, es gibt ein zweites Ich, das auf mich sieht, wie diese Kollektivität, diese Majorität, die Scham auslöst. Und das hat mir tatsächlich sehr eingeleuchtet als Modell, weil gleichzeitig klar wird, es gibt immer einen Teil von mir, der sich im Letzten mit dieser anderen Instanz verbündet. Ein Teil meines Ich steht in Verbindung mit meinem Feind.
Und es gibt natürlich dann auch Situationen des Übergewichts, wo der Kampf nicht mehr symmetrisch ist.
Ja.
Wie bei Sartre immer konstruiert, ist immer der eine und der andere. Das ist insofern Waffengleichheit. Aber das ist eigentlich gar nicht die typische Schamsituation, sondern die typische Schamsituation ist die, die du beschrieben hast, dass einer ganz allein gegen alle anderen steht. Und das ist ja eigentlich auch die Bühnensituation, was mir sehr gut gefallen hat, weil dieser Satz, das Scheinwerferlicht vereinzelt mich. Solipsistisch bin ich gerade nicht alleine, sondern solipsistisch bin ich auf der Bühne, wenn ich von allen anderen angesehen wird. Also ich bin öffentlich allein. Und da ist natürlich das Verhältnis so völlig asymmetrisch. Also das Licht blendet mich, ich kann nicht zurückblicken, alle sehen mich und ich sehe niemanden. Und das ist der Moment der Scham, der Moment der Asymmetrie.
Ich glaube, es gibt einen Text, der im Grunde genommen einen Versuch einer literarischen Schamanalyse bedeutet und der einige zentrale Merkmale wieder aufnimmt. Es gibt eine frühe Erzählung von Thomas Mann von 1900. Diese Erzählung heißt Luischen und soll eine Analyse der Scham geben. Man muss wissen, Thomas Mann hat Heinrich Mann wenige Jahre später vorgeworfen, er betreibe in seiner Literatur eine langweilige Schamlosigkeit. Hier also sollen wir lernen, wie es um die Scham bestellt ist. Und die kleine Geschichte da sie so allgemein nicht bekannt ist, muss insofern ganz kurz referiert werden. Es gibt da einen Rechtsanwalt namens Jacobi, der vom Erzähler als ein sehr unterwürfiger, physiologisch extrem formloser und charakterlich sich selbst verachtender Mann gekennzeichnet wird. Und der ist verheiratet mit einer halbmondänen Dame namens Amra, eine Femme Fatale der eher billigen Sorte, wie Thomas Mann sie zeichnet. Und diese Amra hat ein Verhältnis mit einem jungen Komponisten und jeder in der Stadt weiß das, nur der Herr Jacobi weiß das nicht. Und die herrische Dame, so wie Thomas Mann diese herrischen Damen sieht, denkt sich aus, sie will ein Fest organisieren mit unterschiedlichen Bühnenstücken und plötzlich in einer Art kleiner, grausamer, spontaner Aktion denkt sie sich aus, ihr Mann soll den Höhepunkt dieses Festes gestalten, indem er in einem rosafarbenen Babykostüm in aller seiner pücknischen Dicklichkeit auftritt und ein Lied ihres Liebhabers singt. Und dieses Lied heißt Luischen. Dieser Mann soll also als Luischen auftreten. Der Vorhang rollte empor, Luischen erschien. Ein Ruck der Verblüffung und des Erstarrens pflanzte sich durch die Menge der Zuschauer fort, als diese traurige und grässlich aufgeputzte Masse in mühsamem Bärentanzschritt hereinkam. Es war der Rechtsanwalt. Ein weites, faltenloses Kleid aus blutroter Seide, welches bis zu den Füßen hinabfiel, umgab seinen unförmigen Körper, und dieses Kleid war ausgeschnitten, so dass der mit Mehlpuder betupfte Hals widerlich freilag. Auch die Ärmel waren an den Schultern ganz kurz gepufft, aber lange, hellgelbe Handschuhe bedeckten die dicken und muskulösen Arme, während auf dem Kopfe eine hohe, semmelblonde Lockenkoiffüre saß, auf der eine grüne Feder hin und wieder schwankte. Unter dieser Perücke aber blickte ein gelbes, verquollenes, unglückliches und verzweifelt munteres Gesicht hervor, dessen Wangen beständig in mitleiderregender Weise auf- und niederbebten und dessen kleine, rot geränderte Augen, ohne etwas zu sehen, angestrengt auf den Fußboden niederstarrten, während der dicke Mann sich mühsam von einem Bein auf das andere warf, wobei er entweder mit beiden Händen sein Kleid erfasst hielt oder mit kraftlosen Armen beide Zeigefinger emporhob, er wusste keine andere Bewegung, und mit gepresster und keuchender Stimme sang er zu den Klängen des Pianos ein albernes Lied. Die Vorführung von diesem Jacobi wird zunächst als Bloßstellung eines großen, mächtigen, unförmigen, massigen Tieres beschrieben. Vorher wird gesagt, er sei ein Elefant, er sei ein Bär, er habe Borsten, ein Schwein ist er auch und ein Hund sei er zudem. Und dieser Mann singt und tanzt auf der Bühne das Lied des Liebhabers. Und der Liebhaber hat in dieses Lied einen seltsamen harmonischen Wechsel eingebaut. Und was passiert in diesem Augenblick, als Jacobi diese Strophe singt, lese ich vor. Und bei diesem H-Dur-Akkord hörte der Rechtsanwalt Jacobi zu tanzen auf. Er stand still. Er stand inmitten der Bühne wie angewurzelt, beide Zeigefinger nach innen erhoben, einen weniger niedriger als den anderen. Das I von Luischen brach ihm vom Munde ab, er verstummte. Und während fast gleichzeitig auch die Klavierbegleitung sich scharf unterbrach, starrte diese abenteuerliche und grässlich lächerliche Erscheinung dort oben mit tierisch vorgeschobenem Kopf und entzündeten Augen geradeaus. Er starrte in diesen geputzten, hellen und menschenvollen Festsaal hinein, in dem, wie eine Ausdünstung aller dieser Menschen, der fast zur Atmosphäre verdichtete Skandal lagerte. Er starrte in alle diese erhobenen, verzogenen und scharf beleuchteten Gesichter, in diese Hunderte von Augen, die alle sich mit dem gleichen Ausdruck von Wissen auf das Paar dort unten vor ihm und auf ihn selbst richteten. Er ließ, während eine furchtbare, von keinem Laut unterbrochene Stille über allen lagerte, seine immer mehr sich erweiternden Augen langsam und unheimlich von diesem Paar auf das Publikum und von dem Publikum auf dieses Paar wandern.
Eine Erkenntnis schien plötzlich über sein Gesicht zu gehen. Ein Blutstrom ergoss sich in dieses Gesicht, um es rot wie das Seidenkleid aufquellen zu machen und es gleich darauf wachsgelb zurückzulassen. Und der dicke Mann brach zusammen, dass die Bretter krachten.
Was für eine Schamanalyse ist das hier eigentlich? Thomas Mann baut seinen Jacobi als so unförmig und so medioker unterwürfig, dass klar wird durch die Vergleiche, dieser Mann befindet sich noch im Zustand der Schamlosigkeit, nämlich im Zustand der Animalität. Und das wird diesem Herrn vorgeworfen und die Konstruktion, so eine Art pseudopsychiatrischer Konstruktion, will uns nachweisen, dass dieser Mann die Scham zu lernen hat, auch wenn es den Tod kostet. Und deswegen wird diese physiognomische Unförmigkeit, diese animalische Nichtvorhandenheit, diese servile Unterwürfigkeit so herausgestrichen, weil der Tenor ist, wo keine Selbstachtung ist, kann auch keine Scham sein. Und wer sich selber nicht achtet, wird die Scham lernen müssen. Und jetzt bekommen wir gewissermaßen den Simmel. Es wird eine Schambühne gebaut. Diese Schambühne inmitten eines Gartens wird noch paradiesisch ausgestattet. Neben der Bühne werden noch Bäume aufgebaut. Und mitten in dieser großen Szene, in der dieser arme Mensch plötzlich realisiert, dass alle etwas über ihn wissen, was nur er nicht weiß, hat er eine Erkenntnis. Die Vertreibung aus dem Paradies ist gewissermaßen der direkte Weg nach Golgatha. Und die Erzählung macht also zum einen klar, dieser Jacobi soll um seinen Tod die Scham lernen. Im zweiten allerdings macht er natürlich auch klar, wir sollen an Jacobi die Scham lernen. Wir sollen auf gar keine Weise ein feminisierter Mann sein. Ja? Wir sollen in gar keiner Weise infantilisiert werden von unseren Frauen. Wir sollen kein skurriles, kleines, tanzendes, weibliches Wesen auf der Bühne sein, eine Transvestitenfigur, eine Sissy sozusagen. Das alles ist das, was wir auf gar keinen Fall sein dürfen. Das heißt, ich glaube, ich kenne keinen Text, der mehr mit Majorität sympathisiert als dieser Text, der sagt, du musst ein deine Frau beherrschender Mann sein mit der Peitsche in der Hand, du musst deine Geschäfte ökonomisch gut leiten können, du musst 40 Jahre sein, blond und integer und dann bist du sozusagen realitätsgerecht, schamgerecht. Und dadurch steckt dieser Text so derart voller Klischees. Und voller Häme und im Grunde auch voller Selbstverletzung. Also Thomas Mann war ja sexuell überhaupt gar nicht festgelegt. Ja? Dass man nur sagen kann, wir lernen diese Scham, aber wir lernen diese Scham als Scham über den Text, den er geschrieben hat. Ja, also jeder, der Thomas Mann-Fan ist, möge verzeihen, aber wir lernen hier etwas über die Scham, die Thomas Mann sich vorstellt, dass wir sie lernen müssen und die in einer Art und Weise vorstellt, dass wir uns nur schämen können.
Was ich auch noch relativ frappant finde, was dieser Text sehr klar macht, ist, dass diese Beschämung durch diese Bühnensituation nie nach Schuld sucht, sondern nach Schwäche. Also es geht immer darum, den anderen nicht als, oder denjenigen, der beschämt werden soll, nicht als Verbrecher darzustellen, der sich irgendeines Vergehens, eines rechtlichen Vergehens schuldig gemacht hat, sondern als etwas, das erbärmlich ist.
Ja. Es ist also eine Art Junggesellenhumor oder nicht Altherrenwitz, sondern wirklich ein Jungherrenhumor, der hier arbeitet. Da schlägt man sich auf die Schenkel.
Exakt. Und der soziale Tod kann eben auf zweierlei Weise eintreten. Einmal durch dieses juristische Urteil, das mich in den Knast steckt, weil ich irgendein Gesetz übertreten habe. Oder durch dieses Schamurteil, durch diese Beschämung, die mich in all meiner Erbärmlichkeit zeigt, die gezielt meine Schwächen aufsucht und veröffentlicht. Beides führt zum sozialen Ausschluss und zum sozialen Tod. Und bei beiden geht es natürlich um alles, aber auf je verschiedene Weise. Und hier haben wir uns eindeutig mit so einem Beschämungsurteil und nicht mit einem juristischen Urteil zu tun. Es ist, glaube ich, noch ganz wichtig, das beides auseinanderzuhalten, obwohl es dieselben Folgen hat, nämlich den sozialen Tod.
Und ich glaube auch, dass Sie trotzdem sozusagen als Perspektive haben möchte, dass die Scham etwas mit massiver Gewalt zu tun hat. Das heißt mit einem Oben-Unten. Es ist halt nur sehr unangenehm, wie Thomas Mann dieses Oben und dieses Unten bestimmt. Das muss unbedingt umgekehrt werden und umgewertet werden. Aber durch diesen Rückgriff, wenn auch desavouiert, auf die femme fatale und auf diese leichten sadistischen und masochistischen Muster, die das durchstreifen, wird doch klar, hier gibt es ein Machtgefälle. Und es wäre Aufgabe des Mannes, dieses Machtgefälle umzukehren. Dann wäre er ein richtiger Mann. Nichtsdestotrotz, hier diese Erzählung sagt, die Scham ist von Macht durchquert. Ja, sie macht das auf schändliche Weise, aber sie macht es. Und ich glaube, dazu kannst du wiederum qua Nietzsche irgendwie einige Fundamente beitragen.
Genau. Nietzsche hat auch eine Schamtheorie entwickelt, die mit Überwältigung, mit Macht, mit diesem Oben- und Unten-Spiel, mit Gewalt zu tun hat. Insofern ist sie sehr gut anschließbar an diese kleine Erzählung von Thomas Mann. Nietzsche entwirft zunächst so etwas wie eine Familiengruppe von Gefühlen. Der zweite Abschnitt der Genealogie der Moral, das ist der Text, wo es hauptsächlich um die Schamtheorie geht, heißt Schuld, schlechtes Gewissen und Verwandtes. In diesem Verwandten findet sich dann auch die Scham. Also die Scham ist Teil einer großen Familie von, wie Nietzsche es nennt, reaktiven Gefühlen. Man würde vermuten, dass diese reaktiven Gefühle erstmal gerade nichts mit Gewalt zu tun haben, weil sie sich ja nur auf sich selbst beziehen und keinem anderen schaden. Insofern werden solche Dinge wie Schüchternheit, Zartheit, Scham, schlechtes Gewissen auch oft als gewaltfreie Gefühle verstanden. Bei Nietzsche ist es genau das Gegenteil. Also das, was er Genealogie der Moral nennt, ist im Grunde genommen eigentlich eher eine Genealogie der Gewalt. Für Nietzsche ist die Gewalt die eigentliche Konstante der menschlichen Geschichte. Also wo wir hinblicken in Bezug auf den Menschen, da finden wir eigentlich immer Gewalt. Wir finden aber Gewalt in ganz unterschiedlichen Formen und in ganz unterschiedlichen Gestalten. Und zwar je nachdem, welche Richtung sie nimmt. Nun ist es bei Nietzsche ganz wichtig, dass sich dadurch die Gewalt selber nicht ändert. Also sie wird weder besser, noch wird sie schlechter, noch wird sie mehr, noch wird sie weniger. Das Einzige, was sich zunächst ändert, ist ihre Richtung. Also er schreibt, im Grunde ist es ja dieselbe aktive Kraft, die in jenen Gewaltkünstlern und Organisatoren großartiger am Werke ist, welche hier innerlich kleiner, kleinlicher, in der Richtung nach rückwärts, im Labyrinth der Brust, sich das schlechte Gewissen schafft und negative Ideale baut. Nur dass der Stoff, an dem sich die formbildende und vergewaltigende Natur dieser Kraft auslässt, hier eben der Mensch selbst, sein ganzes tierisches altes Selbst ist und nicht, wie in dem größeren und augenfälligeren Phänomen, der andere Mensch, die anderen Menschen. Wir haben also letztlich nicht die Wahl zwischen einem gewalttätigen und einem gewaltlosen Leben, einem zivilen Leben, einem nicht zivilen Leben, einem Naturzustand und einem Kulturzustand, sondern wir haben letztlich nur die Wahl zwischen einer Selbstvergewaltigung oder einer Fremdvergewaltigung. Die Selbstvergewaltigung nennen wir Scham, die Fremdvergewaltigung nennen wir Brutalität oder Rücksichtslosigkeit oder wie auch immer. Nietzsches eigene Ausdrücke dafür sind Bestie der Tat oder Bestie der Idee. Diese Lust an der Grausamkeit ist immer noch vorhanden, nur sie arbeitet sich jetzt an mir selber ab. Und das ist das, was die Scham leistet. Die Scham lässt diese Grausamkeit nicht verschwinden, sie wendet sich nun nur gegen mich selbst.
Die Geschichte, die ich Ihnen erzählen will, in allen Details der Wahrheit entspricht. Aber dennoch glaube ich, dass ich die seltsamen Ereignisse, die sich in unserem Dorf zugetragen haben, erzählen muss, weil sie möglicherweise auf manche Vorgänge in diesem Land ein erhellendes Licht werfen können. Begonnen hat alles, wenn ich mich recht entsinne, mit dem Reitunfall des Arztes.
Wenn man nach einem Film sucht, der diese ganze Genealogie der Moral, die eigentlich eine Genealogie der Gewalt ist, in Szene und ins Bild setzt, dann gibt es eigentlich nur eine Wahl, nämlich das Weiße Band von Michael Haneke. Ein Film, der kurz vor dem Ersten Weltkrieg in einem kleinen Dorf in Norddeutschland spielt, in einem protestantischen Milieu und eine Reihe unerklärlicher, relativ brutaler Ereignisse beschreibt, die nach Hanekes eigenen Worten, die am Anfang aus dem Off des Films erklingen, erklären können, wie es zu den weiteren historischen Geschehnissen kam, also dem Ersten Weltkrieg und der Herauskunft des Faschismus. Haneke beschreibt diese gesamte kleine Welt, also diesen Mikrokosmos, als von Gewalt bestimmt. Da gibt es einmal die Vielzahl von Bauern, die da in ihren düsteren Bauernhäusern hocken. Da ist die Gewalt einfach handfest und brutal.
Hat mir die Ohrläppchen durchgestoßen.
Dann gibt es den Arzt. Der Arzt steht eher für so eine sexualisierte, für eine rative Gewalt, für Inzest, für die Vergewaltigung der eigenen Tochter.
Ja, Schönheit muss lernen.
Dann gibt es den Adel, den Gutsherren. Dort ist die Gewalt natürlich viel subtiler, ist vor allem verbale Gewalt. Und dann gibt es das protestantische Pfarrhaus. Und das protestantische Pfarrhaus ist der Ort der Schamgewalt.
Willst du es mir nicht sagen? Nein? Gut, dann will ich dir sagen, was die Ursache war. Der Knabe hatte bei irgendjemand gesehen, dass der sich an den feinsten Nerven seines Körpers schadete, wo auch Gottes Gebot heilige Schranken errichtet hat.
Wie das so ist in diesen protestantischen Pfarrhäusern, hat auch hier der Pastor eine Unzahl von Kindern, die alle höchst diszipliniert aufwachsen und sich zu benehmen haben. Es kommt aber trotzdem zu diversen Vergehen dieser Kinder. Und diese Vergehen müssen natürlich bestraft werden in einem Züchtigungsritual. Die werden also an einem Tag ins Wohnzimmer gerufen und sollen in einem rituellen Akt gezüchtigt werden. Das Entscheidende dabei ist aber nicht diese Gewalt der Züchtigung selbst, sondern das, was der Vater vorher zu seinen Kindern sagt, nämlich, das tut uns selber sehr viel mehr weh als euch.
Dein Gesicht verrät es.
Also zusätzlich zu dieser körperlichen Gewalt kommt noch diese Schamgewalt obendrauf. Und das entwickelt dann so ein explosives Gemisch, dass das letztlich für Haneke zum Faschismus führt. Am Ende wird angedeutet, dass diese ganzen unerklärlichen Unfälle, die passieren, der Arzt stolpert mit seinem Pferd über eine gespannte Leine, der Sohn des Gutsherrn wird fast zu Tode geprügelt, dass alle diese Ereignisse eigentlich von diesen Kindern ausgehen.
Ich weiß jetzt, wer all diese Verbrechen begangen hat.
Wer?
Als ihr klein wart, hat eure Mutter euch bisweilen ein Band ins Haar oder um den Arm gebunden. Seine weiße Farbe sollte euch an Unschuld und Reinheit erinnern.
Was machst du denn?
Bitte verzeihen Sie, Herr Vater. Bitte verzeihen Sie.
Ich will dir nur helfen. Ich liebe dich von ganzem Herzen.
Ja, also ich habe den Film mir auch angesehen und es ist natürlich genau der Eindruck, einmal, dass man diesem Film, das heißt seinen Szenen nicht entkommt, ja, und zum anderen, dass es da etwas gibt, was über alles und sich auf alles legt wie der Mehltau. Ja, das ist sozusagen ästhetisch der Unterschied zu Thomas Mann, der auf der Bühne voll draufhält und wir hier so weit sind mit der Scham, dass die Scham so enthierarchisiert ist, dass sie keine Bühne mehr braucht. Und gleichzeitig merkt man, also Nietzsche sagt ja immer mit dem historischen Blick, dieses Eintrainieren in diese sozialen Fähigkeiten wird erkauft durch den Schmerz. Der Schmerz ist sozusagen das Bezahlungsmittel. Und man kann sich diese Gewalt, die man aufbringen muss, um seine eigene Gewalt zu zügeln, ja gar nicht hoch genug ansetzen. Das heißt, wir haben ständig eine Produktion der Selbstverletzung oder, wie du gesagt hast, der Selbstvergewaltigung, die immer wieder in mir neue Wunden erzeugt. Und diese Wunden müssen offensichtlich immer offen gehalten werden. Und das passiert in dieser Szene, die du da angeführt hast, sowohl kameratechnisch als auch erzählerisch tatsächlich beängstigend gut. Beängstigend gut. Diese Kamera nimmt sich jede einzelne Figur. Ja, nacheinander. Also jede einzelne Figur muss gestehen, dass es etwas falsch gemacht hat und wird von der Kamera in die Mitte des Bildes gestellt wie eine Büste. Die älteste Tochter, der eine Bruder, die zweitälteste Tochter, der andere Bruder, der Bruder, der Bruder, der Vater, die Mutter. Alle stehen wie Büsten, so starr, dass man das Gefühl hat, im Grunde genommen ist das Haus der Akteur, der wie ein Käfig der Scham sozusagen das ganze Szenario beherrscht. Nicht mal der, der die Scham weitergibt, ist der, der ihr entkommt. Das Perfide in dem Film ist ja auch, dass der Vater sagt, ihr werdet jetzt bestraft und sich von allen Kindern nach und nach eine Bestätigung abholt. Und jedes Kind muss sozusagen sagen, bist du damit einverstanden? Ja, Herr Vater. Jedes Mal wird selbst noch das Einverständnis in die Barbarei sozusagen mitverrechnet.
Weiß ist, wie ihr alle wisst, die Farbe der Unschuld.
Wie ein Hund, sagte er, es war, als sollte die Scham ihn überleben.
Schämen, Teil 1. Scham und Repression. Spoken Essay von Rainer Niehoff und Sven Rücker. Ton und Technik, Burkhard Pizzalandek und Andrea Walz.
Verzeihen Sie, Herr Vater.
Regie, Nicole Paulsen. Redaktion, Michael Lissek.
Bitte verzeihen Sie.
Produktion, Südwestrundfunk 2020.
Was machst du denn?